WDR 5. Neugier genügt.
Schon vor Sonnenaufgang treffen die ersten Pilger zum Heiligen Bad ein. Sie sind aus den Dörfern der Umgebung, aber auch über tausende von Kilometern aus dem ganzen Subkontinent angereist. Als es hell wird, hat eine kunterbunte Menschenmenge die breiten, in Stein gefassten Stufen, die hinunter zum Ufer des Ganges führen, in Besitz genommen. Unter die Frommen mischen sich fliegende Händler, die lautstark ihre Waren anpreisen. Perlenketten und bunte Tücher, Opfergaben wie Kokosnüsse oder Räucherstäbchen, heißen süßen Tee oder auch ein Erinnerungsfoto, hergestellt mit einem tragbaren Digitaldrucker. Aus altersschwachen Lautsprechern tönen fromme Gesänge. Om Namah Shivaya. Der Name Shivas lautet Om. Es duftet nach frischen Blumen und Weihrauch. Die Stimmung ist heiter und freundlich. Für die Pilger erfüllt sich heute ein Lebenstraum, denn das rituelle Bad im Ganges stiftet ihnen Erlösung und Seelenfrieden. Dieser Fluss ist eine Göttin, Mutter Ganga, sagt die Pilgerin Kiran Kumari, die gemeinsam mit ihrem Mann aus dem Nachbarstaat Bihar angereist ist.
Wer hier badet, kann sich von allen früheren Vergehen und bösen Gedanken reinwaschen. Viele haben auch besondere Wünsche, die sie hier den Göttern anvertrauen. Das Bad sorgt für ein besseres Karma, sodass wir es im nächsten Leben besser haben.
Ganze Familien steigen die Stufen hinab zum Fluss und tauchen nach kurzem Zögern ins kalte Wasser. Die Frauen tragen dabei ihre Saris, nur die Männer entledigen sich der Oberkleidung. Nachdem sie einmal ganz untergetaucht sind, stehen sie bis zur Hüfte im braunen Wasser, schöpfen mit beiden Händen das Wasser und lassen es über die Fingerspitzen in den Fluss zurückträufeln. Mit geschlossenen Augen murmeln sie ein Gebet hin zur aufgehenden Sonne. Manche setzen kleine, mit Blumen geschmückte Schalen ins Wasser, die eine brennende Öllampe tragen. Ehrerbietung für Mutter Ganga. Nach dem Bad stehen ein Besuch in einem der vielen Tempel an. Dort schauen sie im Zustand vollkommener Reinheit ins Angesicht Gottes und empfangen seinen Segen. Der Pilger Anjane Kumar Singh, ein drahtiger Mann mit flinken Augen, der im Nachbarstaat Bihar ein Fotostudio betreibt, ist begeistert.
Hier am Ganges herrscht eine besondere Atmosphäre. Wie soll ich das beschreiben? All die vielen Leute hier wollen diese Magie erfahren, dafür nehmen sie auch Unannehmlichkeiten in Kauf.
Varanasi liegt im Zentrum der nordindischen Ganges-Ebene, ungefähr auf halber Strecke zwischen Neu-Delhi und Kalkutta. Mit rund 1,5 Millionen Einwohnern zählt sie in Indien zu den mittelgroßen Städten. Man rühmt sich, einer der ältesten, ununterbrochen besiedelten Orte der Welt zu sein. Schon die jahrtausendealten heiligen Schriften der Hindus erwähnen den Ort als Sitz Shivas, des Hindu-Gottes der Schöpfung und der Zerstörung, der mit seinem kosmischen Tanz die Welt in Bewegung hält. Varanasi ist auch die Geburtsstadt des Buddhismus und ein bedeutendes Zentrum der Jain-Religion. Musik, Literatur, Theater florieren hier seit Jahrhunderten und befruchten die indische Kultur. Die Weberei erreichte hier eine frühe Blüte. Seidensaris aus Varanasi sind im ganzen Land begehrt und werden gerne zur Hochzeit getragen. Im weitläufigen Campus der Benares Hindu Universität besuche ich den pensionierten Kunstprofessor Kalyan Krishna und frage ihn nach der bewegten Geschichte der Stadt.
Banaras, which was known as Kashi, Varanasi, is an ancient city.
Varanasi, früher auch Benares oder Kashi genannt, ist eine uralte Stadt. Die frühesten archäologischen Zeugnisse stammen aus der Zeit um 1000 vor Christus. Leider sind fast alle Bauwerke aus dem Altertum zerstört worden. Die ältesten noch erhaltenen Gebäude stammen aus dem 17. Jahrhundert und liegen am Ufer des Ganges. Im 18. Jahrhundert bauten Maharajas aus dem ganzen Land prunkvolle Paläste am Gangesufer. Viele sind aber heute vom Verfall bedroht.
Aufgrund der religiösen und kulturellen Bedeutung war Varanasi ein bevorzugtes Ziel islamischer Eroberer, die im Mittelalter die Tempel und die Häuser wohlhabender Bürger plünderten. Der wichtigste Tempel der Stadt wurde mehrmals zerstört und wieder aufgebaut, sagt Professor Krishna.
Das höchste Heiligtum Shivas, der Vishwanath-Tempel, wurde schon im 14. Jahrhundert von der Herrscherin Jia Sultana zerstört. Im 16. Jahrhundert war er wieder aufgebaut, aber der Mogulkaiser Aurangzeb machte ihn abermals dem Erdboden gleich und ließ auf seinen Trümmern eine Moschee errichten. Zwei Jahrhunderte später restaurierte der Maharani Ahilyabai Holkar das Heiligtum in seiner heutigen Form.
Die Altstadt am Fluss wird von engen Gassen durchzogen, die sich in unzähligen Kurven durch das Häusermeer winden. Kopfsteinpflaster, fliegende Händler, streunende Hunde. Neugierig folge ich den Windungen der Gasse, vorbei an Teestuben, Krämerläden, fensterlosen Wohnhäusern. Schon bald verliere ich in dem Labyrinth die Orientierung. Ich ergebe mich dem Schicksal und versuche, die Dinge so zu nehmen, wie sie kommen. An einer Kreuzung lädt eine Teestube zur Rast ein. Auf einer hölzernen Bank sitzend beobachte ich das lebhafte Treiben. Gruppen von Schulkindern stolpern laut schwatzend zum Unterricht. Hausfrauen kaufen Gemüse für das Mittagessen ein. Ein junger Mann trägt einen Computer wie einen Schatz umklammert zur Reparatur. Plötzlich entsteht Unruhe. Die Menschen spähen sorgenvoll nach einem Unterschlupf, drücken sich in Mauernischen und Treppenabsätze. Ich kann mich mit meiner Teetasse gerade noch in einen Hauseingang retten, als eine wild gewordene Kuh im Galopp heranprescht, gefolgt von einem mächtigen Stier, der sich offenbar mit ihr paaren will. Wer sich jetzt nicht schnell genug in Sicherheit bringt, wird auf die Hörner genommen. Am Tag darauf im Juwelierbazar. Die winzigen Läden scheinen vollständig mit Gold ausgekleidet zu sein. In kleinen Gruppen scharen sich Pilgerinnen und Hausfrauen um die leuchtenden Auslagen und bewundern Stück für Stück ihre Schönheit. Aber Glimmer und Glitzer stehen in kuriosem Kontrast zu den von Kuhfladen und Haushaltsmüll verseuchten Gassen. Links und rechts fließen die Abwässer der Haushalte in offenen Kanälen den Ganges zu. Eine organisierte Müllabfuhr, eine regelmäßige Straßenreinigung finden hier offenbar nicht statt. Wer nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs ist, sollte sich mit einer Taschenlampe wappnen. Denn nicht selten fällt der Strom aus und die engen Gassen fallen in tiefe Finsternis. Schon hinter der nächsten Ecke lauert ein feuchter Kuhfladen. Überall liegt Musik in der Luft. So mancher Sari-Laden beschallt die Gasse mit bekannten Hits aus Bollywood-Filmen, um Kunden anzulocken. Ein Schalmei-Spieler bläht die Backen, um eine milde Spende zu erhalten. Aus einer Musikschule klingt die klassische Tonleiter, gezupft auf einer Sitar. Die hochentwickelte Kunst der indischen Percussion, das Spiel der Tabla, des ungleichen indischen Trommelpaars, zeichnet Varanasi als Musikmetropole aus, meint Kesha Frau Nayak. Ich besuche den Künstler in seinem Haus in der Altstadt.
Varanasi ist vor allem für seine Tabla-Musik berühmt. Diese Trommeln werden hier nachweislich seit 700 Jahren gespielt. Vor 150 Jahren entstand die Varanasi-Schule, die auf den Meister Ramji zurückgeht. Er entwickelte einen eigenen Stil, der den Schlag mit der offenen Hand betont.
Seit 25 bis 30 Jahren schlägt Kesha Frau Nayak die Trommel. Die Musik liegt ihm im Blut.
Mein Vater war Sitar-Spieler. Mein Großvater spielte die Tablas. Mein Onkel ist Sänger. Er war es, der mich im Alter von 12 Jahren überredete, Tabla zu lernen. Er war auch mein erster Lehrer. Es machte mir Spaß und ich verbrachte ganze Tage nur mit Trommeln.
Nahezu zwangsläufig kommt unser Gespräch auf den berühmtesten Sohn der Stadt zu sprechen, den vor einigen Monaten verstorbenen Sitarspieler Ravi Shankar. In den 60er Jahren brachte er dem Beatle George Harrison Kostproben seiner Kunst bei. Damit fand die Sitar und mit ihr die klassische indische Musik Einzug in die Weltmusik. Ravi Shankar wurde ein internationaler Star. Der Meistertrommler Nayak betreibt in der Altstadt die Musikakademie International Music Center Ashram. Junge Männer aus Europa, Israel, aus den USA und Ostasien studieren hier indische Klassik auf Instrumenten wie der Tabla, der Sitar oder der Sarod. Ich bitte den Sohn des Meisters, mich zum Geburtshaus von Ravi Shankar zu führen. Mit dem Motorrad holpern Sandeep und ich durch die unebenen Gassen des Altstadtviertels Bengali Tola. Das Gefährt lässt sich nicht immer so präzise steuern, wie es in den engen Häuserschluchten nötig wäre, und so stoßen wir einmal unsanft mit einem stählernen Karren eines Müllsammlers zusammen. Nach einem kurzen Wortwechsel sehen beide Unfallparteien ein, dass eine eindeutige Schuldzuweisung so gut wie unmöglich ist, und setzen stillschweigend ihre Wege fort. Schließlich erreichen wir die Hauptstraße nach Assi und kämpfen uns laut hupend durch den dichten Verkehr. Ein unscheinbares, schmales, grün gestrichenes, fünfstöckiges Haus in einer Seitenstraße. Im Erdgeschoss arbeitet ein Friseur, bietet ein Stoffhändler feine Saris an. In der Ecke ein Zigarettenstand. Ein Haus wie tausende andere in Varanasis Altstadt. Nichts erinnert an den berühmtesten Sohn der Stadt.
We are in front of the house of Pandit Ravi Shankar. He born in Varanasi.
Hier kam Ravi Shankar 1920 zur Welt. Die Nachbarn wissen, dass der Weltstar hier lebte. Sie sagen, seine Familie wohnte hier zur Miete. Es ist eine Schande, dass dieses Haus so vernachlässigt wird. Die Regierung sollte es aufkaufen und ein Museum für Ravi Shankar einrichten. Es könnte eine Bibliothek und eine Musikschule aufnehmen. Man könnte alte Fotos und Musikinstrumente ausstellen. Dann würden Besucher aus aller Welt hierher strömen, da bin ich sicher.
In Varanasi schlägt der Ganges malerisch einen großen Bogen. Am westlichen Ufer erstrecken sich über mehr als 5 Kilometer Tempel, Paläste und neuerdings auch Hotels. Gegenüber, im Osten, dehnt sich eine weite, von Sand bedeckte Ebene aus, die in der Regenzeit überflutet wird und daher nicht bebaut werden kann. Hunderte kleiner Ruderboote kreuzen auf dem Wasser und bereichern die Szenerie. Ich kann mir kaum einen schöneren Zeitvertreib vorstellen, als mit Muße und entlang der Ghats, der Badestellen, spazieren zu gehen. Ich begegne Pilgern und Touristen aus allen Himmelsrichtungen, lerne Bootsleute, Barbiere und Teeverkäufer kennen, die ihre Dienste anbieten. In stillen Winkeln sitzen Wandermönche und stellen ihre Götterbilder aus, verkaufen bunte Perlenketten und rauchen Haschischpfeifen. Ein Hirte treibt pechschwarze Wasserbüffel zur Tränke. Wäscher stehen in seichtem Uferwasser und schlagen nasse Tücher auf einen flachen Stein. Ein Schwarm Flussschwalben kreuzt mühelos zum anderen Ufer. Während der Rast beobachte ich eine Kuh, die sich an den Opfergaben in einem Tempel labt. Bananen, Kokosnussstücke, Ringelblumen und Betelblätter. Doch schon bald erscheint ein Priester und vertreibt wütend das Rindvieh. Auch für heilige Kühe gelten offenbar Benimmregeln. Das gescholtene Tier nähert sich und lässt sich von mir wie ein treuer Hund streicheln und kraulen. Zu meiner Seite stimmt ein chinesischer Student auf einer Bambusflöte Beethovens 5. an. Freudeschöner Götterfunke. Mit einer Mischung aus Neugier, Grusel und Abscheu nähere ich mich jener Uferstelle, die der Einäscherung der Toten gewidmet ist. In Varanasi zu sterben und hier das Totenritual zu empfangen, erlöst die Seele aus dem schier unendlichen Kreislauf der Wiedergeburten, heißt es in den Schriften der Hindus. Der heilige Ort der Erlösung wirkt jedoch wenig inspirierend. Zwischen rauchgeschwärzten Tempeltürmen und mächtigen Holzstapeln lodern einige Scheiterhaufen. Hungrige Kühe und streunende Hunde suchen nach essbaren Überresten. Eine Familie trägt den in frische Tücher gewickelten Leichnam ihres Angehörigen auf einer Bahre aus Bambus herbei. Es beginnen lautstarke Verhandlungen mit dem Bestatter, der aus der Kaste der Unberührbaren stammt. Der älteste Sohn der oder des Verstorbenen hat die Pflicht, den Scheiterhaufen am Kopf und am Fußende mit einem Strohbündel in Brand zu stecken. Die Angehörigen werfen aromatische Kräuter und Dufthölzer ins Feuer und nehmen Abschied. Wortlos verfolgen sie die Zeremonie. Mit langen Stangen schichten die Helfer der Bestatter die Scheiterhaufen um. Zuweilen ragen graue Schädel oder verbrannte Beine aus den Flammen. Nach einer halben Stunde ist das Feuer erloschen. Vor einem roten Tempel, der dem affenähnlichen Gott Hanuman geweiht ist, sitzt ein in orangefarbenes Tuch gehüllter Mönch und liest laut aus einem Buch. Manche Passagen trägt er sogar im Singsang vor. Ich höre Ausschnitte aus der Geschichte des mythischen Königspaares Rama und Sita, der Sage vom Kampf Gut gegen Böse, die Moral von weiblicher Keuschheit und männlichem Mut. Jedes Kind hier kennt das mehr als 2000 Jahre alte Epos Ramayana. Es wird immer gerne zitiert und nacherzählt, auch in den modernen Medien. Das Ramayana transportiert die Moral der hochkastigen Hindus. Es ist ein Eckpfeiler der indischen Kultur. Kurz nach Sonnenuntergang erleben die Badestellen am Fluss ein Spektakel der besonderen Art. Zu den Klängen heiliger Gesänge führen 5 junge Priester, gekleidet in zeremonielle Gewänder, Opferhandlungen zur Verehrung von Mutter Ganga auf. Sie verneigen sich und beten zum Fluss, schwängern die Luft mit dem Duft von Räucherstäbchen. Im Rhythmus der Musik schwenken sie Weihrauchbehälter und Ölfackeln in alle 4 Himmelsrichtungen, wedeln mit Pfauenfedern und Jackschweifen. Effektvoll angestrahlt und von Live-Musik am Akkordeon begleitet, zieht das Opfer Tausende von Zuschauern in Bann, die auf den Treppenstufen sitzen oder von Booten im Fluss zuschauen. Wie die meisten Zuschauer bin ich bewegt und gerührt von so viel Ehrerbietung und Liebe für diesen Fluss. Der Ganges entspringt in den eisigen Höhen des westlichen Himalaya und fließt mehr als 2500 Kilometer ostwärts, bis er nahe der Millionenmetropole Kalkutta in den Golf von Bengalen mündet. Er und seine Nebenflüsse bilden das größte Flusssystem Indiens. Rund 400 Millionen Menschen leben und arbeiten in seinem Einzugsgebiet und sind auf verschiedene Weise von seinem Wasser abhängig. Mutter Ganga spielt eine wichtige Rolle in der indischen Mythologie, wird angebetet und durch Opfergaben gnädig gestimmt. Ohne den Ganges wäre die indische Kultur eine andere. Doch Mutter Ganga wird nicht nur innig verehrt. Hunderte von Staudämmen strangulieren den mächtigen Strom. Aus unzähligen Industriebetrieben und Privathaushalten fließen giftige Abwässer ungeklärt in den Fluss. Schwermetalle und andere toxische Verbindungen sowie ein hoher Gehalt an Kolibakterien machen das Flusswasser über weite Strecken ungenießbar. In Varanasi erreicht die Wasserqualität des Ganges einen Tiefstand. Der Zustand der Badestellen ist symptomatisch. Der tägliche Ansturm zigtausender Pilger hinterlässt gewaltige Müllmengen. Da es keine öffentlichen Toiletten gibt, verrichten viele Besucher ihre Notdurft in einem stillen Eckchen. Dazu kommen die Exkremente streunender Hunde und zahlreicher Milchviecher. Doch die ärgste Verschmutzung ist unsichtbar. Unter den Treppen der Badestellen treffen mehr als 30 Abwasserkanäle auf den Fluss und leiten die ungereinigten Abwasser von 1,5 Millionen Menschen ein. Mitunter riecht es hier wie in einer Kloake. Doch für die Pilger aus Stadt und Land ist der Schmutz im Ganges kein Thema. Sie glauben fest daran, dass das heilige Bad sie innerlich reinigt. Noch einmal Kiran Kumari aus dem Nachbarstaat Bihar.
Nein, das Wasser des Ganges ist nicht schmutzig. Wenn die Leute ein bisschen aufpassen, kann nichts passieren. Im Gegensatz zu normalem Wasser kann man Gangeswasser jahrelang in einer Flasche aufbewahren. Es wird nicht schlecht und riecht nicht. Es muss also etwas Besonderes sein.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.